Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Simba, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Ich habe gestern einen lustigen Gedanken gehabt, den ich mit euch teilen wollte, weil ich durch Osnabrück gewatschelt bin und alle Leute zwischen 15 und 25 hatten auf jeden Fall sowas wie AirPods drin. Und also es gab quasi keine Person mehr ohne sowas, selbst in Gruppen, ne? Also gerade Jugendliche haben in Gruppen die ganze Zeit Kopfhörer drin und reden mit.
Ja, durch Transparenzmodus, klar.
Ja, finde ich sehr lustig. Oh,
aber so, bei dir früher nicht?
Alle brauchen die ganze Zeit Musik immer noch. Ich glaube, es ging einfach noch nicht so gut zu der Zeit.
Als einer hatte immer Kabelkopfhörer. Wir haben Unterricht, einmal durch den Ärmel und einer saß dann immer so da. Das durch den Ärmel ging quasi das Kabel und der Kopfhörer. Und das ging so da. Ja. Oder ansonsten auch, es gab immer zwei Leute, die bei mir einen Kopfhörer im Ohr hatten. Das war cool.
Da kam ein interessanter Gedanke, nämlich auch Modeaccessoire als Frage. Wie viele Leute, die sich AirPods nicht leisten können, kriegen von Leuten, die sie kennen, kaputte AirPods, die sie nicht mehr brauchen, damit sie sich die als Accessoire reinstecken können? Also Jugendliche, ne? Ich bin sicher, dass das ein Ding ist, dass manche Jugendliche das machen. Weil, ne, ich war ja auch immer in einer Situation, wir hätten uns sowas nie kaufen können. Viel zu teurer Scheiß. Aber es ist einfach total das Accessoire geworden. Wie Ohrringe schon. Oder ne, ein Cappy oder was auch immer. Was würdet ihr sagen? Wie viele Jugendliche haben kaputte AirPods in ihren Ohren?
Also ich kann
einer kaputt ist, ne?
Ding ist.
Beide. Nee, die machen die kaputt. Also die nutzen die kaputten von anderen, weil die brauchen die ja nicht mehr dann.
Ja.
So, ich kann dir meine kaputten geben. So, dann kommen wir zusammen raus. Ne? Und dann laufen sie nebeneinander und haben beide AirPods drin. Bin ich sicher. Das gibt es, auf jeden Fall. Jugendliche sind so.
Krass, sind wir alt geworden, dass wir uns dann nicht hineinversetzen können, oder ich?
Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es Schutzhüllen für die Cases gibt. So als Haribo-Packung oder alles Mögliche. Sieht aus wie Haribo.
Das habe ich auch gesehen.
Ja, richtig.
Das finde ich auch cool. Gestern eine Mitfahrerin in der Bahn hatte so eine Mischung aus Lila und Rosa in einem Schutzcase. Das sah aus wie Original. Und richtig schick.
Also ein Schutzcase für ein Schutzcase?
Ja, genau.
Sozusagen.
Wegen der Sicherheit. Die Leute hören mir zu. Selbstverstanden.
Also ich glaube...
Ich hätte so Themen, die ich unbedingt heute mit euch besprechen müsste. Dadurch, dass die Aufnahme schon läuft, würde ich das sonst ans Ende des Love Trains packen. Da brauche ich euren Rat oder habe eine Frage.
Sind wir zu dritt heute?
Hey. Nö, Sebastian müsste eigentlich noch kommen.
Sollen wir mal winken?
Ja, lass mal winken. Ich habe die Nachfrage kurz, wofür er nicht da sein muss, obwohl gerade er so muss da sein. Zu welchem Termin... posten oder besprechen wir dann unsere persönliche Stellenausschreibung oder Stellenbeschreibung, meine ich.
Also wenn ich Linda jetzt verstanden habe, sollen wir das Dienstag machen, ne? Ja.
Cool, weil ich habe komischerweise noch nichts dazu in meinem Kalender. Dann bastel ich mir eine Stellenausschreibung am Dienstag. E-Schreibung, Ausschreibung. So, liebes Deutschland-Team, wir haben unsere 5 Stellen ausgeschrieben. Ciao. Das ist ja blöd.
Nun findet ihr uns nur noch auf der Payroll. Schönen Tag.
So, bei deinem ganzen Augengekratze, kannst du dich da überhaupt konzentrieren? Oder hast du...
Es fühlt sich gerade ein bisschen wie Fremdkörper. Irgendwie sitzt die einen sitzen nicht richtig drin. Naja, aber ich kann mich konzentrieren. Ich mache einfach die Augen zu.
Dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Stell dir einfach vor, du hast Allergie. Dann ist es nicht so schlimm.
Dann ist es erträglich. Nice. Haben wir Themen? Wir haben, glaube ich, sehr viele Themen.
Fang doch gerne an, Judy, oder brauchen wir Sebastian dafür?
Also wie gesagt, Perso-Themen würde ich dann jetzt nach hinten packen. Oder sollen wir das, sollen wir die auch?
Nach hinten hast du gesagt. Achso, gut.
Dann würde ich einmal genau das Update geben zum Forderungsmanagement. Also jetzt, ich hatte das Montag eingetragen und seitdem gab es wieder Bewegung. Theo und ich waren Montag mit der Zentrale zusammen und hatten mal so ein bisschen reingehorcht, wie sie sich fühlen bezüglich des Forderungsmanagements und mit offenen Rechnungen da mit auf die Kostenträger zuzugehen, wie sich das Team damit fühlt. Und sie hatten alle so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ja immer auch diese Noventi-Keule mitgeschwungen hat. Und gestern kam ja diese coole Nachricht von Theo, dass ja über Segeberg wir Statement von Noventi bekommen haben und das auch für die anderen Kostenträger nutzen können. Seitdem das Team zur Verfügung hat, ist irgendwie eine andere Dynamik und eine bessere Stimmung aufgekommen. Also das heißt, es ist jetzt gerade echt viel Bewegung drin, dass genau mit Kostenträgern gesprochen wird bezüglich offener Forderungen. Und genau, Montag hatte ich dann noch ein bisschen Bauchschmerzen, die Theo auch mit mir geteilt hat. Oder Theo hat sie mit mir geteilt und ich habe sie bestätigt. Genau, und jetzt fühlt sich das auf jeden Fall besser an. Also ich werde jetzt nächsten Montag nochmal einchecken. Theo, sei gern wieder dabei, wenn du Bock hast, wie es denen damit geht. Aber ich habe das Gefühl, dass da jetzt gerade auch viel, also genau, alles, was bezüglich des Jahresabschlusses 2023 gemacht werden muss und bezüglich des Forderungsmanagements, habe ich das Gefühl, dass wir da seit gestern besser, viel, viel besser und flüssiger rollen. Das wollte ich einmal als Update in die Runde geben. Also das bist damit jetzt du, Friedrich. Also was ja noch nicht da ist.
Ja, das ist richtig gut. Und es ist auch, ich höre dann auch immer im Subtext, dass die Leute einfach, die Stimmung des Menschen hängt viel davon ab, wie es dem Unternehmen geht. Und das ist irgendwie einfach krass. Also schön und viel Verantwortung natürlich. Aber schön, dass die Leute doll verbunden sind. Auch wenn es dann mal negative Auswirkungen hat und schlechte Stimmung macht. Aber das nehme ich trotzdem immer noch mit, so als positiv denkend.
Ja, gut, dass du das sagst. Ne? Ich glaube, manche nehmen es auch noch mal persönlicher als andere. Also gerade, also wir müssen halt in diesem Forderungsmanagement, wahrscheinlich werden Theo und ich mir da irgendwas überlegen, halt genau diese Splittung hinbekommen. Ne? Dass Teammitglieder sagen, okay, auch wenn diese Forderung jetzt nicht eingeht, obwohl ich es versucht habe, hängt nicht das Glück oder die Liquidität oder die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens dran. Also das löst, glaube ich, extrem viel Druck in jedem einzelnen Teammitglied aus und in manchen noch mehr als in anderen. Ich glaube, da müssen wir nochmal jetzt auf dem Weg, das Forderungsmanagement sozusagen zu perfektionieren, auch da irgendwie diese Abgrenzung für das Team schaffen. Mal gucken, mit welchen Wegen wir das können. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass so ein, zwei Leute, als sie von ihren Erfahrungen gesprochen haben, das auch ein bisschen mitgenommen hat, dass sie da doll unter Druck stehen und so ein bisschen starr vor Angst sind. Ne? Also kennt ihr das, wenn irgendwie das einfach so ein bisschen auch überrollt, dass man dann auch so ein bisschen starr vor Angst wird. Das Gefühl hatte ich auch noch. Aber ich glaube, auch da finden wir einen guten Weg. Ja.
Sehr cool.
Okay, dann habe ich noch ein Thema ein bisschen vorgedrängelt, weil das schon so lange liegt. Das ganze Thema Firmenkreditkarte. Da, Friedrich, hattest du dir eigentlich gewünscht, dass wir in der Zentrale mal schauen, ob es da irgendwie ja eine Firmenkreditkarte gibt, die für uns total sinnstiftend ist und weniger Arbeit bedeutet. Jetzt kam so ein bisschen die Rückmeldung gerade, ich glaube von Janine explizit, ob man nicht die Kreditkarten, die wir haben, ob wir da einfach das Limit erhöhen, ob das eigentlich schon so ein bisschen die Notwendigkeit abdeckt. Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, welche weiteren Wünsche du eigentlich mit einer weiteren Firmenkreditkarte abgedeckt haben möchtest, damit wir da nochmal expliziter auf die Suche gehen können.
Ich habe keine weiteren Wünsche, weil ich die Nacharbeit nicht habe. Aber wenn es eine Kreditkarte gäbe, die sozusagen Dinge automatisiert, die wir im Moment manuell machen, ich glaube, ich will immer, bevor wir was verändern, will ich mir den Markt angucken. Gibt es was Geileres? So, das war, glaube ich, der Wunsch. Und wenn es nichts Geileres gibt als eine Standard-Kreditkarte, dann brauche ich einfach eine. Ich habe keine. Also sie gibt es irgendwo, aber ich benutze sie nicht und ich weiß nicht, wo die ist und ich kenne die Nummer nicht und so weiter.
Okay, das war mir gar nicht so bewusst. Okay.
Das ist einer der Punkte. Ich habe gar keine. Genau. Im Moment
mache ich alles über Ausgaben. Wer benutzt die denn?
Meine benutzt niemand.
Aber wer benutzt denn die Firmenkreditkarte? Sebastian dann.
Sebastian hat eine. Und jetzt, wo ich so viel unterwegs bin, brauche ich auch eine. Also es nervt mich einfach. Ich weiß nicht mal die PIN meiner EC-Karte. Ich bezahle immer mit dem Telefon. Ich könnte nicht mal Bargeld abheben oder so. Manchmal funktioniert es dann nicht, mit dem Telefon zu bezahlen. Und deswegen stehe ich dann häufiger mal ein bisschen dämlich rum. Ich bitte immer mein Standardsatz am Anfang ist, also, wir werden dann essen gehen, aber es kann sein, dass ich nicht bezahlen kann. Hat jemand von euch Geld dabei, nur zur Sicherheit? So reden wir im Moment. Und das ist ein bisschen anstrengend.
Das bedeutet eigentlich, die Firmenkreditkarte, die wir jetzt haben, also wenn es jetzt keine auf dem Markt gibt, die irgendwas automatisieren könnte, was uns Arbeit erleichtert, dann würde es eigentlich reichen, wenn wir mehrere Firmenkreditkarten haben und wenn wir da das Limit erhöhen.
Ja. Also bei mir braucht es kein höheres Limit. Im Moment sind es ja 2000 Euro. Ich wüsste nicht, wann ich jemals mehr ausgeben sollte, aber Sebastian bestellt ja darüber teilweise Laptops.
Ja.
Insofern braucht er auf jeden Fall eine deutliche Erhöhung. Friedrich und Sebastian, wofür seid ihr nun zuständig? Ich glaube, manchmal bleiben Themen auch einfach ewig stehen, weil die nur mal so ein Gedanke waren. Aber man weiß gar nicht so richtig, worüber man darüber reden soll.
Lösen wir das nicht über die Erwartungshaltungsmatrix oder ist das nochmal extra?
Nee, das war nochmal extra. Linda und ich waren im Gespräch und genau da kam diese Frage auf. Gibt es irgendwas, wo nur ihr Zugriff habt? Ne? Das heißt, sprich, ihr seid irgendwie länger im Urlaub und oder ihr seid wirklich, keine Ahnung, euch passiert irgendwas richtig Doofes. Gibt es etwas, wo man vielleicht Zugänge
mal
erweitern müssen? Du wirst vom Auto angefahren.
Langweilig.
Ja. Okay. Auto angefahren.
Das Dach, das du gedeckt hast, dass du gerade am Decken bist. Das ist viel realistischer.
Hm.
Weil das machst du ja auch mit barfuß.
Tatsächlich.
300 Meter hohe Scheune.
Genau. Ich habe so eine 6 oder 7 Meter hohe Leiter. Die ist aus Holz und auf jeden Fall schon 100 Jahre alt. Und meine Tochter hat so einen billigen Drachen über die Scheune fliegen lassen und dann hat sich da das Ding verhakt in der Solaranlage. Und man könnte ja auch sagen, dass da jetzt so ein bisschen Schnur über der Solaranlage ist, ist doch scheißegal. Aber mir war es dann wichtig genug, um eine lebensbedrohliche Hochkrabbeln durchzuziehen, um dann zu versuchen, da diese, naja, mit einem Stock, der 3 Meter lang ist, hänge ich also auf der Dachrinne und in 4 Metern oder so Höhe. Und habe tatsächlich das geschafft, das da rauszufädeln. Richtig so mit einem Stock in 3 Metern Entfernung das da rausgeknotet. Und bei sowas werde ich draufgehen, auf jeden Fall. Ja, so. Also für diesen Fall, dass ich nächstes Mal...
Wenn man keine Firma und keine Kinder und so hat, dann hat man da auch einfach, kann man sowas auch... Warte mal.
Ja, dann ist es auch egal.
Ja. Dir ist ja alles vorhanden. Nächstes Mal schickst du einfach deinen Sohn hoch. Aufgaben verteilen. Du bist Chef.
Ja, genau. Für solche Fälle, falls dir bei solchen Aktionen etwas passiert, ist das System dann nicht mehr verfügbar, weil nur du den initialen Master-Account für GitHub hast, beispielsweise.
Mhm. Ja. Also ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon mit Linda, ich glaube, es ist wichtiger, dass mein Handy nicht ins Wasser fällt, als dass ich ins Wasser falle. Denn mein Handy ist 2-Faktor für sehr viele Dinge, die sehr essentiell sind, ja. Im Moment. Ich glaube, das meiste wird über 1Password geregelt. Das ist schon mal ganz gut. Viele Zugänge kann man darüber machen. Und David hat viel Zugriff auf den Technikkram. Das ist auch sehr gut. Unser Hauptaccount für all unsere Mails und da, wo wir unsere URLs kaufen, bei 1.com, da, glaube ich, habe nur ich tatsächlich Zugriff. Obwohl, den regle ich auch über 1Password. Sebastian, kann man im Todesfall auf mein 1Password zugreifen?
Uff, alle Mikros an. Nein, kann man nicht. Das gehört zu den Besonderheiten von guten Passwortmanagern, dass kein Zugriff möglich ist. Egal wie, also auch mit Todesurkunde und richterlichem Urteil und so, einfach keine Chance. Aber das gilt ja nur für 1Password. Das gilt ja nicht für 1.com, das gilt nicht für den Server-Provider, das gilt nicht und so weiter. Da kriegt man mit Todesurkunde etc. dann doch den Zugriff. Und dafür ist das Handelsregister dann da. Das heißt, es gibt hier so eine Art Failsafe, mit der wir am Ende durchkommen würden, solltest du sterben. Nur mal ganz kurz, damit es einmal gesagt wurde, wir wünschen uns das nicht. Aber, OnePassword gehört lustigerweise sozusagen zu den Dingen, die nicht machbar. Also ich könnte mit 1 Million Euro könnte ich nicht dazu führen, dass ich deine Passwörter kriege. Es ist einfach technisch unmöglich.
Und wenn Jeff Bezos jetzt ein Angebot über 10 Milliarden macht, um die zu kaufen, dann hätte der Zugriff.
Es ist technisch nicht möglich. Also das gehört zu den großen USP, die, weil 1Password ja auch ein Open-Source-Produkt ist, überprüft wurden von Menschen, die sich besser auskennen. Ja, okay, wenn Jeff Bezos mit 10 Milliarden Euro gibt, dann könnte ich eine Brute-Force-Attacke starten.
Mhm.
Und dann wäre es vielleicht machbar. So, aber wir reden über so eine Art von Level. Wir reden über nichts mit Administration, mit Gerichten, mit was auch immer.
Und wie würde es weitergehen, wenn mein Telefon im Arsch ist? Mein Telefon hat mehrere Zwei-Faktor-Authentifizierungen und meine SIM-Karte ist hinterlegt bei mehreren Sachen als die eine SMS, die alles entscheidet.
Dann müssen wir über jedes einzelne kleine Ding sozusagen einzeln entscheiden. Das eine ist, dass es natürlich nicht schwer ist, eine Telefonnummer zu spoofen. Das zweite ist, dass es auch nicht allzu schwer ist, bei einem Provider anzurufen und zu sagen, ich hätte gerne die SMS von dieser Telefonnummer. Dann reden wir wieder im Zweifelsfall über Gerichte und so. Und das dritte ist, dass wir abgesehen von 1Password ja auch von Konten reden, die alle über eine Zurücksetzfunktion verfügen, die sich relativ leicht hopsen lässt. Also sagen wir mal PayPal-Konto. Ne? Es wäre nicht super schwer, Zugriff auf dein PayPal-Konto zu kriegen, wenn man bei PayPal anruft und da Briefe hinschreibt und so weiter. Das dauert dann vielleicht eine Woche oder zwei.
Also dann jetzt Kosten-Nutzen-Abwägung, bevor wir einen Prozess zur Sicherheit einführen. Die Unwahrscheinlichkeit, mit der ich demnächst sterbe oder mich verpisse.
Die Einheit dazu ist übrigens Micromord.
Was?
Die Einheit für die Wahrscheinlichkeit, dass du demnächst stirbst, ist Micromord. So heißt die. Google's einfach. Wenn du tauchen gehst, kriegst du irgendwie 17 Micromord. Wenn du eine Banane isst, kriegst du 2,5 Micromord. Eins von einer Million Sterbensrate. Das ist also ein Feld, was absolut durchleuchtet ist. Und überhaupt nichts, was du dir gerade ausdenkst.
Und kann ich meinen aktuellen Gesamtscore irgendwo sehen?
Klar.
Da gibt es dann also so einen Fragebogen und dann sehe ich meinen Micromord.
Ja.
Also nicht pro Tätigkeit, sondern für meinen aktuellen Lebenszustand. Also mega gut, das will ich wissen.
Naja, aber wahrscheinlich auch für deine Tätigkeiten, ne? Also wenn du barfuß auf einer 100 Jahre alten Leiter 7 Meter auf dem Dach rumkletterst, ich glaube, wenn du das als Case beschreibst, dann kriegst du einige Micromord.
Also.
Aber die machen das wahrscheinlich an Extremsportarten fest dann, ne? Achso, entschuldigt, ja. Wollen wir zum Punkt kommen hier?
Ja, meine Frage ist. Ist das aufwendiger aus deiner Sicht, Sebastian, als zum Beispiel, wenn der Zoll uns mal wieder nach Unterlagen bezüglich Schwarzarbeit fragt? Weil wenn das ungefähr in dem Rahmen ist, um dann weiterarbeiten zu können, reicht dir das ja, dass eine Person hier für 2 oder 3 Wochen sich immer mal wieder mit dem Scheiß beschäftigen muss und dann ist es geregelt und dann können wir auch ohne Friedrich weitermachen. Und dann finde ich, brauche es keinen jetzt Prozess, der absichert, dass sofort alles automatisch geregelt ist, wenn ich sterbe, weil das einfach nicht so wahrscheinlich ist.
Ja, also wir haben das Thema ja letzte Woche schon mal gehabt. Ganz besonders elegant und gut wäre es, wenn es eben keine Friedrich-Konten gäbe, sondern wenn es Administrationskonten gäbe für absolut alles, die im Zweifelsfall zugreifen können. Ich halte das persönlich für nicht notwendig. Das ist aber nur meine Einschätzung. Ich glaube, man kommt bei allem irgendwie durch. Also man kann der Bank einen Brief schicken, in der steht, herzlichen Glückwunsch, Ihr Kunde ist tot und jetzt brauche ich die Daten und so weiter. Also wenn das nächste Mal der Zoll kommt und sagt, ich brauche Zugang zu den GBR-Unterlagen und ich würde dann sagen, Friedrich ist aber tot und die GBR-Unterlagen, die sind alle noch in dieser GBR-Dropbox und so weiter, dann würde man da schon einen Weg drumherum finden. Ich halte das für zu viel Aufwand. Man könnte das richtig viel, viel besser machen. Da bin ich einverstanden, aber ich halte das nicht für notwendig.
Julie, was sagst du? War doch von Linda und dir die Frage. Wir würden jetzt sagen, das kriegen wir dann schon hin. Lohnt sich nicht, das jetzt übertrieben aufzuarbeiten.
Für mich fein, aber vielleicht kann man ja alles das, was man jetzt neu irgendwie aufmacht, wie Sebastian gesagt hat, mit Admin-Konten aufmachen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool, dass wir dann nicht, falls der Fall eintrifft, irgendwie an 30 Accounts irgendwie rumschrauben und uns da einklagen müssen, sondern nur an 10, weil die vor 10 Jahren aufgemacht worden sind.
Ja, die Diskussion hat sich auch ein bisschen in die falsche Richtung verschoben. Wenn Friedrich tot ist, ist ja sozusagen das ist die dumme Diskussion, das kriegt man halt schon hin. Und im Arbeitsalltag nervt es einfach tierisch, wenn man auf Daten nicht Zugriff hat. Das ist die ganz andere Diskussion. Und da bin ich einverstanden, wir sollten die Dinge vernünftig aufziehen, von Anfang an. Das heißt, das nächste Mal, dass jemand sagt, ich brauche ein Canva-Konto oder so, dann wird halt nicht kurz über meine private Kreditkarte ein Canva-Konto gebucht, sondern wir machen das dann so, dass es nachvollziehbar ist. Und da bin ich völlig mit einverstanden. Das hat mit Friedrichs Tod gar nichts zu tun, auch wenn ich das seit Jahren plane.
Übrigens finde ich ganz witzig, dass du gesagt hast, liebe Bank, herzlichen Glückwunsch, Friedrich ist tot. Ich glaube, die würden sich wirklich freuen, weil die haben ja inzwischen schon 2 oder 3 Lebensversicherungen, die auf mich laufen. Die werden ja dann alle ausgezahlt.
Wie du das am Anfang meintest, da reicht auch kein Todesurteil, um an die Daten zu kommen.
Todesurkunde, habe ich gesagt.
Todesurteil ist auch gut.
Also, Julie.
Ich mache das jetzt erstmal weg.
Absolut einverstanden. Wir machen das in Zukunft sehr, sehr vernünftig und gut. Aber wir brauchen uns nicht Sorgen zu machen, dass, wenn einer von uns jetzt irgendwie gar nicht mehr verfügbar ist, hat ja auch mit Tod gar nicht so viel zu tun, sondern reicht ja, dass einer von uns sauer ist und sagt: Lass mich in Ruhe, ich gebe dir keine Passwörter. Das hatten wir schon mal in der Vergangenheit, dass wir dann Zugriff kriegen könnten. Und der Passwortmanager, und da bleibe ich eben bei, der ist zu Recht davon ausgeschlossen, aber das ist nicht so schlimm. Da muss man eben bei allen Einzeldiensten anfragen.
Mhm. Ich möchte nur kurz klarstellen, dass wir das nicht in der Vergangenheit hatten zwischen Sebastian und mir. Also das war eine andere Person. So.
Ihr wart mal zu dritt in der Gründung. Und die eine oder der eine wurde verscharrt.
Nee, das war eine Kollegin aus einem anderen Standort, deren Passwörter ich da nicht mehr bekommen habe. Und weil die Geräte immer klauresistenter sein wollen, ist es so, dass man häufig das Passwort braucht, um die dann überhaupt wieder zurückzusetzen. Und das hat in dem Fall dann eben nicht funktioniert, weil ich kam an diese Person nicht mehr ran. Das Gerät war dann Elektroschrott. Das finde ich spannend. Und dazu noch die kleine Kleinigkeit, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Seitdem Apple fürs Zurücksetzen von seinen Geräten ein iCloud-Passwort anfordert, sind iPhone-Diebstähle deutlich gewalttätiger geworden. Nicht nur gib mir dein iPhone, sondern gib mir dein iPhone und dein Passwort. Hier ist ein Messer, hier ist eine Pistole und so weiter, weil ansonsten ist das Gerät ja wertlos. Das heißt, man muss da immer so ein kleines bisschen drüber nachdenken, inwiefern man, wohin man die Kriminellen steuert. Bei Menschen, die Geld brauchen, gibt es immer.
Ja, aber sind sie auch deutlich weniger geworden? Das ist okay. Weniger, ja. Aber gewalttätiger?
Auch eine interessante Frage.
Ja, weil man halt immer nur die Überschrift wissen will. Persönliches Weiterentwicklungsbudget, Standard. Wem hört das Thema?
Hattet ihr darüber schon gesprochen? Da hatten Linda und ich auch drüber gesprochen. Letzte Woche oder in dem Deutschland-Team habt ihr über persönlich oder Bürobudget gesprochen. Mhm. Deswegen habt ihr darüber vielleicht auch gesprochen. Weiterentwicklungsbudget, gibt es da einen Standard?
Aufgelassen.
Sollen wir einen Standard entwickeln? Oder auf Anfrage, so wie alles, was Finanzen angeht?
Was meint nochmal genau Weiterbildungsbudget? Das sind so persönliche Weiterbildungen und so ein Kram.
Genau, richtig. Also
Studiengebühren, Fortbildungen.
Ja, würde ich nach wie vor ganz individuell halten. Nur dafür gibt es ja noch keinen. Also gibt es einen erheblich gestiegenen Bedarf, dass man sagen kann, das ist mittlerweile die Regel, dass jede Person, die bei uns arbeitet, oder jede zweite ein Studium nebenbei macht? Oder ist das eine absolute Ausnahme?
Die Frage kommt also aus den Standorten, glaube ich, immer. Ob sie da irgendwie ein Jahresbudget haben, auch für ihre Sitter, was sie irgendwie einhalten müssen. Also einmal für sich selbst, für die Truppe und einmal auch für die Sitter, ob sie irgendwie.
Ah, das ist ein neuer Aspekt. An den habe ich noch gar nicht gedacht in der Vorbereitung auf diesen Termin. Also vor einer Sekunde.
Ich wollte gerade sagen.
Also kommt auch da, sind die Standorte ja, können das entscheiden und müssen das an ihre eigene Wirtschaftlichkeit. Ich weiß nicht, ich will das eigentlich nicht jetzt vorgeben. Ich finde, wenn jetzt der Bedarf, und können ja alle, die die Folge hören, wenn da jetzt, oder wir können es aber nächstes Deutschland-Team mal fragen, gibt es jetzt einfach 10% aller Sittenden in der Weiterbildung oder Studienmachung finanziert über Special Sitter, wenn der Bedarf so groß ist, dann müssen wir uns das mal überlegen. Wenn es Einzelpersonen sind, dann finde ich, liegt das absolut in der Entscheidungsfähigkeit der Standortleitung. Die kann sich dann gern Support holen, finanziellen, um darauf zu blicken oder sollte es tun. Das würde ich Ihnen nahelegen, bevor man diese Entscheidung trifft und möglicherweise auch eine Vereinbarung aufsetzen, wenn gewünscht, dass die Person dann noch bei uns bleibt oder irgendwie so. Aber ansonsten.
No.
Ich möchte das gerne so ein bisschen einzäunen. Tut mir leid. Theo und Julie, ich muss das einzäunen sozusagen, einfach aus der persönlichen Erfahrung. Ich gebe euch ein kleines bisschen Vergangenheit und dann versuche ich meine Meinung zur Zukunft zu geben. In der Vergangenheit war es so, dass wir natürlich gesagt haben, absolut jede Person, Achtung, die in der Verwaltung tätig ist, darf jede Ausbildung von uns finanziert bekommen, wie sie will. Weil das ja für uns extrem zuträglich ist. Die Menschen werden von Fachkräften zu Fachkräften für was ganz Besonderes. Das ist extrem sinnvoll. Wir haben das auch für Sitter manchmal gemacht, nämlich wenn diese Sitter uns sozusagen dargelegt haben, ich brauche euch einfach als Ausbildungsbetrieb. Das haben wir allerdings alles so ein bisschen, so ein bisschen im Graubereich gemacht. Genau wie mit Danny, der jetzt in der Zentrale arbeitet. Keiner hat uns gefragt, ob wir das dürfen und deswegen machen wir das einfach. Super. Und da würde ich auch gerne genauso weitermachen. Jetzt geht es um Geld und dann geht es um Geld für alle Kollegen und Kolleginnen. Das sind dann eben frei nach dem Motto von Friedrichs Nachricht von Dienstag, sind mittlerweile 1150 Leute. Und wir müssen dann darüber nachdenken, ob wir das überhaupt stemmen können, dass wir jeweils 300 Euro bezahlen. 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro für die Ausbildung. Wir brauchen da irgendwo so eine Art von Riegel. Da bin ich einverstanden. Jetzt komme ich ganz kurz auf Praktische zu sprechen, weil das andere ist ja sehr, sehr theoretisch. Da müssen wir drüber nachdenken. Das Praktische ist, das, was schon erwähnt wurde, von Theo, wir brauchen da vielleicht einen Vertrag, der von wegen, die müssen das zurückzahlen. Das ist unabdingbar. Egal, wie nett wir sein wollen, es ist absolut garantierte Voraussetzung, dass wir diesen Vertrag machen. Denn das Finanzamt prüft jeden einzelnen Vertrag. Diese Erfahrung habe ich gerade einzeln gemacht. Wir haben auf die Fresse bekommen, weil wir, habe ich vergessen, ist egal, wir haben für zwei Leute sozusagen. Und man kann dann so einen nachträglichen Vertrag machen, dass man sagt, wir bezahlen dann die ganzen Steuern für die Leute. Das kostet dann aber unglaublich viel Geld. Die absolute Minimalvoraussetzung, dass wir einen Vertrag machen mit der Person, dass sie es im Zweifelsfall zurückzahlen muss. Und wir müssen dann eben dieser Person sagen, ist ja klar, dass es uns nicht zurückgeben muss, aber es muss im Vertrag stehen. Und da gibt es auch feste Regeln zu. Je nachdem, wie lange die Ausbildung dauert und je nachdem, wie teuer die Ausbildung ist, müssen mehr Jahre dafür veranschlagt werden. Das Maximum ist 6. Bis zu 6 Jahre darfst du Menschen verpflichten, bei dir zu arbeiten. Sonst müssten sie es zurückzahlen. Wir brauchen einfach nur ein Blanko, was genau dem Rechtsgerüst entsteht. Entspricht, meine ich. Und dann können wir theoretisch von jedem und jeder die Ausbildung finanzieren. Ich stehe ganz doll darauf, dass wir sagen, bilde dich so viel fort wie möglich. Und jetzt bin ich endlich fertig, Julie.
Ja, erstmal verrückt, dass uns das so auferlegt wird, dass wir das vertraglich so festziehen müssen. Das war mir gar nicht bewusst. Ich finde das auch gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen sollten, was so ein Durchschnitt ist. So, was so ein Durchschnitt Fortbildung kosten kann oder gekostet hat in der Vergangenheit und wie viel man sozusagen investiert. Ich glaube, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt ins duale Studium, das ist nochmal ein anderes Gespräch, was man führt. Aber ich weiß, ich habe das Gefühl, dass es der Standortleitung halt helfen könnte, gerade den neuen Standorten zu sagen, okay, wie, vielleicht ist das dann auch ein Ding, was Theo mit den neuen Standorten durchgehen kann. Wie viel Budget plane ich denn eigentlich für meinen Standort ein, für die Fortbildung der Verwaltung und für die Fortbildung der Sitter? Weil das natürlich Kostenpunkte sind, die halt sich auf das Jahr, auf das Geschäftsjahr niederschlagen. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir so Erfahrungswerte? Tracken wir das selbst? Wir tracken das eigentlich auch gar nicht, oder?
Keine extra Liste dafür oder sowas, wo man das jetzt... Hm. Aber bisher sind die Menschen, die es betrifft, auch an der Hand abzuzählen, glaube ich. Also das wäre rekonstruierbar.
Können wir kurz einmal nochmal für mein problematisches Gehirn festlegen, dass wir jetzt gerade nur über die Fortbildung, die die Verwaltung für sich selber machen, reden erst und dann über ein Budget für die Sitter.
Ja, können wir gerne so machen.
Okay. Dann zudem, muss man die Hand jetzt wieder selber runternehmen? Ich dachte, die verschwindet, wenn man hier redet. Naja. Da würde ich gerne wissen, ob man sich auch dagegen wehren kann. Sebastian, wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen wir die Leute vertraglich verpflichten, so und so lange bei uns zu bleiben. Und dagegen kann man sich nicht wehren. Was ist denn das für eine verrückte Regel? Das muss ja irgendwie begründet werden, warum das so sein muss.
Ich habe es auch sozusagen so ausgedrückt, wie als sei die Überlegung zu Ende. Eigentlich gibt es noch eine Überlegung, die dahinter steht. Nämlich wollen wir diese Fortbildungskosten als Vorteil für diese Mitarbeiterin oder diesen Mitarbeiter verbuchen? Wenn wir das tun, müssen wir halt Steuern zahlen und der Kollege oder die Kollegin auch. Es hat natürlich, und das ist sozusagen, warum ich diesen Schritt übersprungen habe, hat keiner Lust auf 700 Euro, die wir in der Uni bezahlen, nochmal 120 Euro Steuern zu bezahlen. Und deswegen ist die safe Lösung ist, diesen Vertrag zu machen und zu sagen, diese Fortbildungsgebühren, die sind dann eben steuerfrei. Da geht es gar nicht darum, dass wir Geld sparen wollen, sondern da geht es darum, dass wir der Mitarbeiterin damit Geld sparen oder dem Mitarbeiter. Es ist wie immer diese Brutto-Netto-Geschichte. Wenn es brutto wäre, wäre es irrelevant, könnten wir einfach alles bezahlen, muss aber alles auf den Lohn sein.
Ja, aber was ich meine ist, können wir nicht einfach vereinbaren, irgendeine dumme Klausel, dann musst du uns das eben teilweise zurückbezahlen. Warum ist das mit dieser Beschäftigungszeit? Was ist das für eine völlig willkürliche Vertragsklausel, die für mich so, na, Hauptsache, wir hauen irgendwas Schwieriges rein, damit diese Verträge weniger gemacht werden. Also für mich ist es ja fast sozusagen ein Hindernis, Leute in ihrer Fortbildung zu unterstützen.
Ja, sinnvolle Frage. Und die Antwort darauf ist, dass GmbHs allgemein nicht vertraut will und dass es viele Menschen gibt, die versuchen, sich von der GmbH so ein bisschen sozusagen einen Vorteil zu holen. Und dass es GmbHs gibt, die versuchen, steuerfreie Vorteile auszuzahlen. Und deswegen gibt es Maßstäbe, Beurteilungsmaßstäbe. Und diese Beurteilungsmaßstäbe sind das, wovon ich gesprochen habe. Wenn die Ausbildung x Jahre dauert, dann musst du auch y Jahre verpflichtet sein, danach für die Firma zu arbeiten. Sonst war es wahrscheinlich einfach sozusagen eine freundschaftliche Auszahlung. Darum geht es in dem ganzen Ding. Wenn du jetzt zum Beispiel, Friedrich, als Geschäftsführer dir ein Studium in Harvard bezahlen würdest von der GmbH, dann wären die Maßstäbe einfach riesig, riesig hoch, nachzuweisen, dass das tatsächlich für die Firma gut war, die GmbH, die ja nicht du bist, und nicht nur für dich persönlich gut war. Und wir reden nicht über 60.000 Euro im Jahr, sondern wir reden über 2.000, 3.000 Euro im Jahr, aber dann sind es eben kleinere Zeiträume. Das wird aber ganz eindeutig genauso gecheckt. Ist es so, dass die GmbH als unabhängiges Gremium darüber entscheidet, was am besten für die GmbH ist? Menschen fortbilden und die arbeiten dann weiterhin hier. Das ist die Frage, die hinter dem Ganzen steht.
Ja, da möchte ich dann, auch wenn es für euch gerade ein bisschen übertrieben wirken mag, tatsächlich über die Steuerbefreiung nachdenken, ob wir die überhaupt haben wollen. Denn bei mir hat gerade Vergangenheits-Friedrich geklingelt, der hat noch die Geschichte von einer Lebenshilfe im Kopf, die mit einer Kollegin, die dann zu uns gekommen ist, so einen Vertrag gemacht hat. Und unsere beide Reaktionen, Sebastian, du wirst dich vielleicht auch noch erinnern, ist, was für ein Arschlochverein, wie können die nur so eine Scheiße mit ihren Leuten abziehen, dass die binden für so und so viele Jahre. Warum sollte ich jemanden bei mir haben wollen, eine Person, die gehen will? Ist doch absolut schwachsinnig. Richtig schlimm.
Ja, absolut einverstanden, das habe ich noch nicht vergessen und deswegen habe ich auch jeder einzelnen Person, mit der ich so einen Vertrag gemacht habe, gesagt, ist ja klar, wenn du gehen möchtest, dann gehst du und wir werden niemals das wieder einfordern. Wir müssen es nur fürs Finanzamt so festhalten.
Wenn wir einen zweiten Vertrag machen, in dem wir das vereinbaren und den zeigen wir nicht dem Finanzamt?
Ja, klar.
Das wäre toll.
Aber wenn es einen zweiten Vertrag gibt, dann halten wir es ja geheim. Dann wäre das, glaube ich, nicht sauber. Wenn das rauskommen würde, hätten wir ein Problem. Mündliche Abrede spricht ja nichts dagegen. Ja, also klar, es wirkt erstmal blöd, einen Vertrag, dann einen Zweitvertrag, wenn man so will, mündlicher aufzusitzen. Auf der anderen Seite wollen wir ja möglichst wenig Verträge und Vertragswirrwarr. Also eigentlich spricht es schon wieder dafür. Auf der anderen Seite hat natürlich der formelle Vertrag, das braucht eine Menge Vertrauen, dass die mündliche Abrede, dass die mehr einhält. Aber also ich denke, einen zweiten schriftlichen Vertrag festzuhalten, ist auf jeden Fall nicht klug. Dass man einfach sagt so, hey, wenn du keinen Bock mehr hast und hier, aber das haben wir zwar dieses Ding, aber wir machen halt einen Aufheber und dann ist alles, dann ist das so, wenn du gehen willst. So ist das bei uns. Das weißt du.
Das wissen manche nicht. Warum? Die gerade nicht neu anfangen. Für die wird es ein Hindernis sein, diese Ausbildung zu machen. Und das ist schädlich für uns. Also es ist ja mega, also am liebsten würde ich mich sozusagen mit unserer Kanzlei mal darüber nachdenken, ob es nicht ausreichend beweisbar ist, dass es mega hilfreich für uns ist als GmbH, wenn wir einfach mega gute Arbeitsbedingungen bieten. Und dass das Grund genug ist, Ausbildungen mitzufinanzieren. Und dass das uns schon zuträglich genug ist. Also die Beweisführung, die Sebastian gerade ausgeführt hat, ne, die da steht dahinter, hilft es der GmbH wirklich? Hat die GmbH wirklich für die GmbH hier was gemacht? Und das ist für mich eindeutig, wenn wir Ausbildung mitfinanzieren, dann bleiben die Leute. Und selbst wenn sie nur während ihrer Ausbildung bleiben, haben wir einfach Leute, die wir sonst nicht gekriegt hätten, möglicherweise. Naja, vielleicht kann man ja auch eine Klausel mit in den Vertrag machen, die es den Leuten sehr, sehr leicht macht, dann eben doch nicht zu bezahlen oder doch nicht zu bleiben. Aber irgend sowas hätte ich da gern. Ich fühle mich ganz schlecht damit, jetzt diesen Vertrag wegen der Gesetze zu machen, weil Leute wirklich Ausbildungen nicht machen werden, wenn sie diesen Vertrag sehen.
Einverstanden. Es gibt auch in meinen Augen viele gute Gründe dafür, dass wir Menschen so viel weiterbilden wie möglich. Es gibt in meinen Augen allerdings keinen echten Ausweg, weil das halt so doll geprüft wird, weil das so eine Lücke ist, die viele Menschen ausnutzen wollen, viele GmbHs ausnutzen wollen. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich, dass man allen Menschen, die eine Ausbildung von uns finanziert bekommen, sagt, das kostet aber Steuern. Das könnte man machen. Dann würde es das Finanzamt absolut einwandfrei finden von A bis Z.
Ja, also man bezahlt dann einfach Arbeitgeberanteile auf diesen Preis oder was?
Und die Arbeitnehmerin, das ist einfach Einkommen. Man würde dann zum Beispiel dieser Person sagen, alles klar, ich schreibe dir 700 Euro auf den Lohnschein und die sind ganz normal Teil deines Bruttos. Die heißen zwar anders, aber die sind Teil deines Bruttos und du bezahlst darauf ganz normal Steuern. Aber davon muss ich ja abführen an die Uni. Das heißt, am Ende werden sozusagen von deinem normalen Einkommen die Steuern abgezogen. Du hast dann eben statt 2.000 Euro netto, hast du dann eben nur noch 1.700 Euro netto, weil ich 1.000 Euro an die Uni bezahlt habe.
Das heißt, man müsste der Person dann auch eine Gehaltserhöhung geben, damit das sich wieder ausgleicht, ne? Und dann hast du wieder so einen Schätzwert, der bei jeder Steuerklasse irgendwie unterschiedlich ist. Also ob ich jetzt Steuerklasse 4 bin oder 1, dann auch super der Hassel wieder. Dafür, dass das Finanzamt Kohle kassiert.
Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Das habe ich auch gerade mit einer Kollegin aus Berlin durch. Isa wird es erzählt haben. Man könnte dann diesen nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich gebe dir eine Gehaltserhöhung, aber davon mache ich einen Teil zu einem Uni-Beitrag und ich mache aber die Gehaltserhöhung so hoch, sozusagen, dass du keinen Nachteil hast. Das ist aber nicht der Weg, den ich typischerweise gehen wollen würde, weil das ist nochmal ein extra Schritt. Der Schritt, den ich gerade vorschlage, der sozusagen das ganze Problem aus dem Weg wirtschaften würde, wäre, wenn du bei uns eine Ausbildung machen möchtest, und das würde dann für alle gelten. Friedrich hat gesagt, wir konzentrieren uns auf Verwaltung, aber der Schritt, den ich vorschlage, wäre für alle, nämlich, okay, du kriegst jetzt sofort eine Gehaltserhöhung in Höhe von 700 Euro oder so. Damit sind deine Studiengebühren, Ausbildungsgebühren, was auch immer, sind abgedeckt. Wir überweisen das direkt an die Uni, aber die 120 Euro Steuern, die kommen von deinem Lohnschein weg. Würden ja viele Leute super cool finden. Aber ist immer noch ein System, in dem Menschen für ihre Ausbildung bezahlen müssen.
Aber mit unserer Kanzlei bist du dieses Thema durchgegangen. Ja, man kann in dem Vertrag nicht irgendwas schreiben, sodass die Leute, dass man einen Weg findet, dass das Finanzamt glücklich ist und die Leute eine Art Garantie haben, rauszukommen.
Du stellst die Frage offen genug, dass ich nicht Ja sagen kann. Ich sage trotzdem mit gutem Gewissen Ja. Es gibt sozusagen diesen einen Aspekt, den das Finanzamt überprüft. Und dieser eine Aspekt kann nicht einfach durch einen Vertrag ausgehebelt werden. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Und ich frage gerne nochmal nach. Ich kann auch gerne mal einen Beispielvertrag an die Kanzlei schicken, in dem steht sowas wie, wir bezahlen deine Fortbildungskosten und wir halten das für extrem essentiell dafür, dass du überhaupt hier arbeiten kannst. Und solltest du austreten, dann werden wir deine Fortbildungsschulden auf Null stellen oder so. Ne? Ungefähr so einen Vertrag. Das können wir ausprobieren, halte ich aber nicht für den Weg, der hier eine Lösung uns der Lösung näher führt. Ich habe es besprochen, Friedrich, ja.
Sorry, ich nerv voll rum damit. Interessiert mich immer noch, ob wir einen privatrechtlichen Vertrag machen könnten, einen zweiten, in dem steht, wir lassen dich, ich mit meiner Befugnis lasse dich garantiert ohne Zahlung raus.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen privatrechtlichen Vertrag, Friedrich. Ich glaube, du bist auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem, das gar nicht so doll existiert. Gib den Leuten den Vertrag, in dem steht, dass wenn sie nicht noch 5 Jahre hier arbeiten, dass sie das dann zurückzahlen müssen. Sag ihnen persönlich, natürlich werde ich da nicht hinterherlaufen hinter diesem Geld. Und das Finanzamt ist glücklich und du bist glücklich. das passt. Und ich bin damit ja auch glücklich. So machen wir es im Moment. Das Finanzamt kann nicht prüfen, ob es zurückgezahlt wurde, weil sie immer erst 4 Jahre im Nachhinein prüfen und so weiter. Da haben die auch in der Vergangenheit nicht nachgefragt. Das ist denen scheißegal. Es geht nur darum, dass der Vertrag vernünftig ist. Und wenn eine Person dir kündigt und sagt, und übrigens, ich werde natürlich nicht irgendwelche Ausbildungsgebühren zurückbezahlen, dann kannst du auch einfach sagen, okay. Und dann ist es von der Kündigung zu einer Art Aufhebungsvertrag geworden. Und genau das hatten wir ja auch jetzt vor einem halben Jahr. Das Finanzamt wollte dann einfach sehen, wo ist die Vereinbarung darüber, dass sie das doch nicht zurückzahlen muss. Und dann ist gut.
Wäre einverstanden, wenn wir so groß bleiben wie jetzt. Aber in 3 Jahren weiß die Standortleitung in Stuttgart nichts mehr davon, was wir jetzt hier besprochen haben, wenn sie die Vorlage für diesen Vertrag sieht. Dann werden Leute in der Wiki die Vorlage sehen und die runterladen und bei sich im Team teilen und denken, sie müssen noch 5 Jahre hier bleiben, sonst müssen sie alles zurückzahlen. Das ist keine langfristige Lösung, zu sagen, keine Sorge, der Vertrag ist nicht gültig. Also mündlich das jemandem zuzusichern, ist kein sicherer Prozess, um wachsen zu können und nicht scheiße zu werden.
Ich glaube, gesichert kommen wir hier nur dann mit einer Beratung durch eine Person, die sich damit auskennt, weiter. Ja. Wir drehen uns jetzt hier im Kreis, der Punkt ist erreicht. Mhm. Also ich stimme dir erstmal zu, Friedrich, für die Zukunft wäre es gut. Ich denke, für den jetzigen Zeitpunkt, aber das habe ich ja genau wie Sebastian auch schon gesagt, für die Größe, die wir jetzt haben, wenn jetzt morgen jemand kommt, bleiben wir vielleicht bei mündlich, aber das ist vielleicht ein Thema, das besprochen werden sollte mit jemandem, der sich auskennt.
Wäre cool, wenn es einfach noch nicht zu Ende ist. Jetzt, wenn es bei dir gerade liegt, Sebastian, vielleicht können wir ja einen Termin machen mit Max und Kim.
Wir brauchen keinen Termin. Ich werde die Anforderungen, wie ich sie von euch verstanden habe, nämlich, wie kann ich den Vertrag so gestalten, dass das Finanzamt zufrieden ist und gleichzeitig nicht der Druck entsteht, so lange hier zu arbeiten, wie man eigentlich gar nicht will. Das werde ich als E-Mail an Max und Kim und so weiter schicken und dann werden die da irgendwie eine Antwort geben.
Cool.
Da brauchen wir nicht labern. Julie, die Frage kam doch von dir, oder nicht? Mhm. Wir brauchen also von dir eine Ausleitung.
Eine Ausleitung zu dem Thema. Also wir sind ja so ein bisschen mehr ins Detail gesprungen, wo es halt um richtig krasse Ausbildung geht. Ne? Es gibt ja auch einfach so eine Fortbildung, die irgendwie 5.000 kostet und dann ist die in 3 Wochenenden durch. So eine Fortbildung gibt es ja auch. Die müssen ja vertraglich nicht geregelt werden. Und ich glaube, da war halt eher so ein bisschen die Frage, gibt es einen Budgetstandard, den wir irgendwie gerade an die neuen Standorte kommunizieren wollen, was sie da einplanen sollen? Oder ist das etwas, was Theo in die Jahresplanung mit denen im Detail bespricht? So ein bisschen, also was wäre da unser Vorgehen?
Nee, also wenn wir über die Standortleitungen sprechen, dann ist das individuell und dann nach Absprache oder sollte mitgeteilt werden. Ja, weil ein Budget irgendwie, weiß ich nicht, das ist so unterschiedlich. Also da kosten Studiengänge auch so unterschiedlich viel Geld und Weiterbildung, was die Leute brauchen. Das halte ich nicht für nachhaltig. Oder es ist einfach noch ausgedachter als ausgedacht, was man dafür bezahlen nimmt. Habe ich keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Also wie ich da jetzt sagen kann, ich habe dieses Budget festgelegt, das habe ich hergeleitet aus. Kein Plan. Und dafür fehlt so die Masse an Vergangenheitsdaten dafür.
Für so eine Sachen kommt der Wunsch immer wieder. Vielleicht könnte man irgendeine generische Antwort finden, die Leute dazu sensibilisiert, die Entscheidung eben zu treffen. Ne? Guck dir deine Planung an, guck dir dein Controlling an. Handle wie eine Unternehmerin das jetzt tun würde. Ist das mega sinnvoll? Wird es euch dazu bringen, ne, mehr Familien zu erreichen und Erfolg zu erzielen? In unserem Sinne, im Sinne der Vision, dann trifft die Entscheidung. Da ist dann die Zahl egal, wenn du unternehmerisch sagst, das passt perfekt in den Plan.
Und teile es bitte mit, das ist halt das Entscheidende.
Auch. Und wenn es.
Also teile es mit, gerne im gleichen Atemzug sagen, ich würde gerne mit Person XY darüber sprechen oder ich teile mit, denn ich habe entschieden, dass. Auch okay.
Ja.
Das sehen wir ja. Aber die Mitteilung ist halt das Entscheidende. Das ist doch der Unterschied.
Aber kurz, warum muss man das nicht vertraglich regeln?
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung.
Gerne.
Es tut mir noch leid, aber das muss garantiert vertraglich geregelt werden. Genau wie das, was wir vorher besprochen haben. Für mich ist da kein Unterschied. Wenn eine Person mal kurz eine Fortbildung macht für 500 Euro, muss genauso nachgewiesen werden, dass die GmbH da ein Interesse dran hat. Wenn das tatsächlich nur 3 Wochen dauert, dann darf die GmbH auch nur vertraglich festlegen, dass sie einen ganz, ganz kleinen Zeitraum sozusagen bei uns bleiben muss. Es geht auch gar nicht um das bei uns bleiben. Es geht eigentlich, und das bei uns bleiben ist dafür ein einfacher Weg, um das Interesse der GmbH. Die GmbH darf das Geld nur ausgeben, wenn sie ganz eindeutig weiß, dass es ihr was bringt. Und das ist dann die interessantere Frage an die Anwälte, wie kann ich das nachweisen? Eine Person macht jetzt irgendwie einen Fischereischein oder sowas und wir sagen, ja cool, dann brauchen wir für unser Festival weniger Essen kaufen. Zack, Nachweis erbracht. Es geht gar nicht so sehr um die Zeiten, sondern diese Zeit ist einfach, ist der einfachste Nachweis darüber. Es gibt aber allerdings überhaupt keine Ausbildungsausgaben, die die GmbH tätigt, die nicht nachgewiesen werden müssen, dass es der GmbH auch was Gutes bringt. Das muss jedes Mal nachgewiesen werden.
Aber auf Nachfrage dann. Also jetzt sind wir wieder an dem Thema zurück. Aber naja, was sollen wir machen? Also ist ja neu jetzt und nicht geregelt bei uns, dass wir diese Sachen in irgendeiner Form begründen und nachweisen müssen. Erste Hilfe, Kinderschutz und so, das wird nicht so schwer. Aber das bedeutet ja trotzdem, dass wir auf so eine Sache in Zukunft irgendwie anders gucken müssen. Wäre es denn nicht sinnvoll, dass wir uns ein Konzept überlegen, also einfach eine Art Vierseiter, in dem wir unsere Herangehensweise begründen und warum wir sagen, das bringt uns was, egal ob die Leute danach bleiben oder nicht. Dass die GmbH mal so richtig, ne, man kann ja mit Statistiken belegen, wenn wir Leuten eine Fortbildung anbieten, dann bleiben sie auch intrinsisch länger oder sie kommen überhaupt erst in den Job. Man gewinnt mehr Personal, wenn man so eine Sache, also man kann das ja zusammenstellen, verschiedene Faktoren und Gründe, warum das der GmbH ganz viel bringt, egal ob die danach direkt gehen. Und dass wir uns da mal was überlegen, dieses Konzept dem Finanzamt vorlegen und sagen, das wäre jetzt in Zukunft unsere Begründung für diese ganzen Fortbildungen, können wir da bitte drüber diskutieren, sich dann so absichern.
Ja, das ist die spannendere Frage an die Anwälte und auch an die Steuerkanzlei. Ich wiederhole aus Erfahrung, das Finanzamt möchte diesen einen Vertrag sehen. Okay? Das ist jetzt einfach so. Und ich bin aber natürlich durchaus bereit, andere Möglichkeiten zu finden. Julie und ich machen gerade einen Synchrontanz im Wasser. Und ich frage das sehr, sehr gerne nach, weil ich das natürlich auch irgendwie dämlich finde. Wir haben allerdings auch dieses Thema, um jetzt ein bisschen mehr zum Kern zu kommen, dieses Thema, was wollen wir denn überhaupt finanzieren? Also wir hatten jetzt gerade in einer Gruppe die Frage nach einer Fortbildung, wo wir dann mindestens zwei Menschen gesagt haben, ist das gerade der richtige Moment? Das heißt, wir müssen dann auch noch uns darüber unterhalten, inwiefern sollen solche Fortbildungen, abgesehen von Steuern, überhaupt machbar sein? Sucht sich das jede Person selber aus? Oder darf jede Person eine Fortbildung pro Jahr machen oder so? In der Vergangenheit haben wir gesagt, wenn das eine Fortbildung ist, die uns was bringt, dann mach einfach. Und jetzt, vor ein paar Wochen, haben wir gesagt, ist nicht der richtige Moment. Du kommst gerade aus einer Fortbildung und du willst in die nächste Fortbildung. Ganz platt gesagt, wie wäre es mit Arbeit zwischendurch? Ich finde, das Thema müssen wir auch genau in diesem Kontext besprechen.
Also dann müsste der Ansatz ja eigentlich der gleiche sein wie bei der Zusage oder Absage der Finanzierung. Ne? Also wenn die Leute auf uns zukommen und sagen, das ist hilfreich, ich habe in meinem Standort durchgerechnet, dass die Fortbildung finanziert werden kann. Inhaltlich kann ich, keine Ahnung, zu 70% sicher gehen, dass es uns hilft, Familien zu erreichen. Wenn das als Kriterium erfüllt ist, dann müsste ja jede Fortbildung auf dem Wege ja ermöglicht werden. Also diese zwei Fragen, ne? Kann ich mir das als Standort leisten, so wie Friedrich gesagt hat? Und die zweite Frage wäre, erreiche ich dadurch mehr Familien oder kann ich sie dadurch besser versorgen? Dann hast du ja inhaltlich auch die Fragestellung schon geklärt.
Ja, das ergibt Sinn. Aber wir haben auch Standorte, denen nie ein Umsatz gegenübersteht. Sagen wir mal, ich würde mich jetzt für eine Fortbildung anmelden. Ich könnte dem keinen Wir erreichen mehr Familien gegenüberstellen. Geht aber nicht. Mhm.
Das ist ja auch nur ein Faktor, den Standortleitungen nutzen können. Du kannst ja auf andere Weise für dich die unternehmerische Entscheidung treffen, dass es im Sinne unserer Vision ist, diese Fortbildung jetzt zu machen. Und mir ist wichtig, bei der Formulierung, kann ich es mir leisten, ist nicht die Formulierung, die ich nehmen würde. Weil das setzt voraus, dass nur Standorte mit einem Gewinn Fortbildung machen können. So ist es aber überhaupt nicht. Auch Standorte, die neu gestartet sind, können sich den Plan angucken und sagen, der Plan geht so und so besser in die Höhe, wenn ich jetzt die Fortbildung mache. Oder der Plan geht erst recht auf dann, wenn ich jetzt diese Fortbildung mache. Das heißt, ich sehe nicht, dass das hier um... Sonst werden nach so einer Formulierung eben, wird kein Standort, der den Break-Even noch nicht erreicht hat, sich eine Fortbildung trauen. Das wäre auch nicht so gut.
Mhm. Oder man plant es halt im Generellen in die Prognose ein, ne? Wenn ich sage, ich mache jetzt die Jahresplanung mit Theo und brauche irgendwie 3% Weiterbildungsbudget für Standortleitung und Sitter, dann wäre das halt ein Faktor, den man mit einberechnet und den man sozusagen dann in der Planung ja schon wieder mit reinholt.
Wie groß ist dieses Thema aktuell?
Wieso, hast du keinen Bock mehr?
Nein. Ich will mal kurz die Dimension kennen. Also wie viele Leute stehen jetzt Schlange? Wie viele plagen sich? Also haben wir irgendeine Ahnung? Weil wenn wir jetzt sehr viel Arbeit investieren, indem wir, keine Ahnung, Planungen neu aufsetzen und so weiter, mit den Anwälten Verträge irgendwie erstellen und so weiter, und dann kommt eine Person und sagt, ich würde gerne eine machen, dann haben sich 3 Leute 10 Stunden damit beschäftigt und das hätte es nicht gebraucht. Wir können natürlich sagen, ja, in 5 Jahren ist es wichtig, deswegen machen wir es schon mal jetzt, aber mit dem Argument können wir jetzt alles machen. Ja, also einfach nur für mein Gefühl, welche Relevanz hat das Thema gerade für die Organisation?
Ich würde behaupten, das Thema ist eigentlich so ein bisschen egal. Es ist nicht relevant. Wir müssen nicht jetzt die Planung umbauen. Aber ich würde auch gleichzeitig sagen, dass wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, ja, mach einfach. Und jetzt müssten wir uns nur noch kurz um die Verträge kümmern. Kein Ding. Das ist wirklich alles irrelevanter Kram. Aber jetzt waren wir gerade in der Situation, wo ein Standort sich gemeldet hat und gesagt hat, ich würde gern Fortbildung Nummer 2 machen. Und da gab es dann irgendwie so ein bisschen Zögern und so, nee, eher nicht. Und spätestens in dem Moment, wo du Nein sagst, musst du es auch begründen können. Deswegen würde ich sagen, sollten wir jetzt eine Argumentation dafür haben, mach das mal lieber nicht. Weil auch wenn diese Nachrichten freundlicher formuliert waren als ein eindeutiges Nein, waren sie doch mit Sicherheit ein ziemlich eindeutiges Nein. Dafür brauchen wir eine Begründung. Und diese Argumentationskette müssen wir jetzt hier bauen, weil sonst wird es willkürlich. Und dann hätte ich sie gerne grundlegend.
Nun, abgesehen von dem Beispiel, was Sebastian gebracht hat, kam halt jetzt die Frage vermehrt auf durch die neuen Standorte. Ne? Es sind ja 6 Standorte, die dann gesagt haben, ja, wie löst ihr das im Generellen? Und ich glaube, wenn wir denen halt genau diese Antwort geben, wie Friedrich das gerade gesagt hat, können wir das mit in unser Wachstum einplanen, dass wir diese Kosten einfach gedeckt haben und bringt es uns dazu, halt weitere Familien zu erreichen, ne? Wenn man jetzt wieder die Standortperspektive einnimmt. Wenn man das alles mit Ja beantworten kann, dann sollen sie es selbst entscheiden. Also ich glaube, nur genau diese Gedankengänge, dass wir das so mitgeben, das müsste dann halt auch klar sein. Dann hätten wir die Standorte halt auch abgedeckt.
Ich bin schon ab nächstem Jahr, für dieses Jahr nicht. Einfach, ja. Weil, sage ich, nein. wir sind super eng geplant. Wir stellen gerade mehr Leute ein, als wir wollten. Jetzt immer mehr Posten aufzumachen, können wir nächstes Jahr dann irgendwie machen. Das heißt aber nicht, dass der individuelle Bedarf nicht trotzdem gesehen wird, aber halt dann übers Gespräch, über den, ja, wenn die Leute es wirklich brauchen. Vor allem bei Neustandorten nochmal, also hier nur, es soll kein Blocker sein, aber ein Reminder irgendwie an, oder generell, wir wollen, dass die Leute den Hauptteil ihrer Zeit mit Special Sitter verbringen, damit die Standorte auch anlaufen und ihre Zeit, ihren Fokus dort haben, dann zeitgleich ein berufsbegleitendes 20 Stunden die Woche Studium anzufangen, halte ich nicht für nachhaltig, zumindest im ersten Jahr. Also erstmal so grundsätzlich widerspricht das ja diesen Gedanken, den wir ja schon durchaus schon mal ein paar Mal formuliert haben und der ja auch auf praktischen Erfahrungen beruht. Das heißt nicht, dass es nicht möglich sein darf, aber ich weiß ja nicht, wie hoch der Zeitaufwand bei diesen ganzen Fortbildungen und so weiter ist, die sich Leute wünschen.
Ja, aber das ist doch eine Antwort, mit der wir sehr gut arbeiten können. Das nächste Mal, dass eine Person sagt, hey, ich würde gern X anfangen, dann kann ich sagen, nee, du, das ist dieses Jahr nicht eingeplant. Wir können das sehr gerne nächstes Jahr einplanen. Und es tut mir leid, wenn du jetzt sozusagen deine persönlichen Ziele nicht so schnell wie möglich verfolgen kannst. Aber bei uns in der Organisation ist es erstmal noch nicht eingeplant. Damit komme ich super gut klar.
Also es wird gleichzeitig so, als soll dieses Thema endlich zu Ende sein. Und gleichzeitig werden wir aber nicht fertig. Und deswegen möchte ich mich jetzt mal kurz von diesem Druck, dass das Thema zu Ende sein soll, befreien. Und ich bin gar nicht damit einverstanden, eine klare Regel von dem ersten Jahr wird nicht fortgebildet einzuführen. Und diese Antwort, ich weiß gar nicht, warum haben wir das jetzt beim letzten Mal abgelehnt? Das stört mich auch schon, das zu hören. Habe ich dich falsch verstanden, Sebastian, oder haben wir jemandem die Fortbildung abgelehnt?
Vielleicht habe ich so gelesen, wie ich es lesen wollte. Also ich hätte es abgelehnt, wenn ich Entscheidungsmacht hätte. Aber es gab 2 Nachrichten in diesem speziellen Standort, vielleicht mit Bias, ne? Aber die sich für mich so gelesen haben wie, nee, mach mal später. Das ist erstmal abgelehnt. Und es würde mich groß und doll überraschen, wenn die Person das nicht so gelesen hätte wie ich.
Von wem wurde es abgelehnt? Für wen? Also was ist der Kontext?
Bitte? Also Friedrich und Linda haben darauf geantwortet.
Achso, ich dachte Friedrich und Linda.
Friedrich und Linda. Da ging es, also Ablehnung im ersten Fall, ja, aber also eher so eine Vertagung, ne? Also erstmal reinkommen irgendwie sozusagen in die Rolle und in den Job und dann können wir mal gucken, was es wirklich bedarf an Fortbildung. So habe ich das gelesen. Erinnert ihr euch?
Ja, okay, ich kann es mir nochmal angucken, aber es ist schon krass gedacht, als ihr wollt unsere Meinung, hier ist meine Meinung. Das haben wir ja auch extra nochmal so markiert.
Mhm. Ja, es ist auch dämlich.
Stößt das da nicht in das, was ich so ein bisschen gesagt habe auch, diese Antwort? Also ich kenne jetzt den ganzen Verlauf nicht, aber ich habe nicht gesagt, es soll eine feste Regel sein. Ich wollte das nur ins Gedächtnis rufen und... Dass wir das
ja, manchmal kann es aber mega sinnvoll sein. Also wenn ich einen Standort eröffne, ich habe einen Background in der Pflege und möchte jetzt gern die Pflegedienstleitung starten, damit ich sofort einen Betreuungsdienst aufmachen kann, ist das mega sinnvoll. Und deswegen,
ja, klar, aber deswegen meine ich, wir haben so wenig Erfahrungswerte. Wir können noch gar keine Regel aufstellen, sondern wir müssen das individuell im 1:1, also das, was eingangs, was ich ja schon gesagt habe, lass uns das 1:1 lassen. Und das individuell entscheiden von Person zu Person, die den Bedarf hat. Als allgemeines Budget für jeden Standort jetzt irgendwie sowas festzulegen, das halte ich, also sehe ich gerade nicht, warum das jetzt notwendig sein muss oder so.
Aber das ist ja das, was du sagtest, ne? Also in diesem Jahr ist ja alles eng geplant. Das heißt, richtige Fortbildungen sind eigentlich nicht geplant oder dass wir Ausbildungen finanzieren. Und wenn man schon zu den Standorten geht und sagt, so, ihr sollt das individuell für euch selber entscheiden, dann muss das aber auch in der Jahresplanung hinterlegt werden, ne? Also
genau,
dann,
es muss individuell deswegen, entschieden werden. Ich will nicht proaktiv jetzt sagen, übrigens, wir haben jetzt entschieden, jeder Standort hat 5.000 Euro jetzt nochmal jeden Monat zum Weiterbilden. So, das wäre ja ein Budget, das ich jedem Standort gebe. Das will ich nicht. Sondern wenn es diesen Bedarf gibt dieses Jahr, dann sollen die Leute auf ihre Kanäle zukommen, dann müssen wir das einkalkulieren, dann muss das natürlich berücksichtigt werden. Und dann können wir für nächstes Jahr das mit einkalkulieren und sagen, da kriegt halt jeder Standort Budget X, weil wir haben gemerkt, in der Vergangenheit gab es das. Aber für dieses Jahr möchte ich kein Budget proaktiv formulieren, was dann von allen genutzt wird, weil dafür haben wir gar nichts da. Also da würde ich sagen, dafür haben wir kein Geld. Für individuelle Notwendigkeiten, weil sie sich super lohnen und auszahlen und was auch immer alles oder einfach klug sind oder unklug, aber schön. Natürlich ist diese Tür ist immer, immer, immer bei allem, für jede beschissene Regel, einmal als Reminder, für jede Regel, die es gibt, gibt es immer einen. Aber wenn es einen ganz individuellen Grund gibt, den wir besprechen, ist alles möglich. So. Und das wird auch immer so bleiben, glaube ich.
Ja, ich bin damit auch einverstanden. Wir haben in der Vergangenheit gesagt, mach deine Ausbildung, mach deine Fortbildung und so weiter. Wir finden das toll. Wir unterstützen das so doll wir können. Wir stellen dich frei für die Zeit etc. Und dann gibt es manchmal Momente, wo man sagt, das passt eben gerade nicht. Und das Thema, was ich angesprochen habe, ist einer dieser ganz besonderen Einzelfälle, wo eben nicht ein Umsatz gegenübergestellt werden kann. Und die Reaktion sozusagen von allen hier Anwesenden und Nicht-Anwesenden war, glaube ich, einigermaßen ähnlich. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir keine Schule sind. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir Menschen fortbilden, sondern wir nehmen von dem Überschuss, den wir erwirtschaften, nehmen wir Geld und geben das dann wiederum in Weiterbildung. Und das ist für mich ein unbegrenzter Pott, solange wir das erwirtschaften. Aber es muss irgendwie in die Wirtschaft passen. Das heißt, das nächste Mal, dass mich eine Person fragt, hey, kann ich folgendes Studium nebenbei machen, kann ich folgende Ausbildung nebenbei machen, werde ich sagen, na klar, dem steht überhaupt nichts im Weg. Ob wir das mitbezahlen, ist eine Frage von Planung. Das können wir gerne mit einplanen, aber wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht auch dieses Jahr, kommt darauf an, wie dringend das ist.
Also wenn ich das Thema richtig lese, Budgetstandard lautet unsere Meinung. Nein.
Ja, gibt's nicht. Sondern die Fragestellung, die man sich selbst stellen kann.
Und für nächstes Jahr dann eben schon, wenn wir den neue Plan.
Also auch nur, wenn es eingeplant wird als Team. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Berliner Standort denke, dann müssen Sie auch im Team sozusagen entscheiden, wie viel Kosten wollen Sie dafür zur Verfügung stellen. Also dann müssen Sie ja eigentlich sozusagen für Ihre Weiterbildung das auch planen. Ne? Wer möchte welche machen? Was bedeutet das? Wie viel Budget brauchen wir wirklich? Das bedeutet, keine Ahnung, wir müssen monatlich irgendwie 3% Kosten dafür einplanen. Das müssen sie, das ist dann ja eine Teamentscheidung sozusagen und keine persönliche mehr. Korrekt. Also eine Standortentscheidung.
Ja, das denke ich schon. Das ist ja keine ganz individuelle Entscheidung mehr. Je nachdem, ob man in Teams arbeitet. Ja. Aber ja. Gut, Thema weg.
Noch Merch und Branding.
Merch. Das
ja.
Merch.
Was dann ist im Wald für ein Slenderman? Das war im Wald verschwunden.
Ist das von Slenderman Hintergrund extra? Weil es sieht wirklich so aus.
Ja, ich habe nur nach Grusel-Hintergründen gesucht.
Ja. Oh, Slenderman ist so krass. Julie, hast du schon Slenderman gespielt?
Nee. Das ist ein Computerspiel.
Ja, kann man unkompliziert mal schnell im Browser machen. Also probier es bitte aus.
Slenderman heißt das? Das klingt, also sieht gruselig aus.
Es ist auch nicht unbedingt ein Computerspiel, es ist vor allem eine Story, ne? Egal. Merch und Branding. Tja, ich komme hier wieder mit einem Thema um die Ecke, wo ich das Gefühl habe, dass ich anecken werde und deswegen ecke ich euch damit jetzt an. Ich bin nicht einverstanden damit, dass unser Branding, die Art, wie wir uns nach außen präsentieren, damit meine ich vor allem Illustrationen, dass die völlig offen sind für Gebrauch nach Geschmack. Ich möchte gerne da so ein bisschen Regeln vorschieben, sozusagen. Ich mache es mal extrem deutlich, damit ihr das am allerbesten verstehen könnt. Wenn eine Kollegin sich unser Logo nimmt und das in einer anderen Farbe darstellt, egal welche Farbe das ist, dann finde ich das schlecht. Wenn ein Kollege sich unseren Schriftzug von der Webseite nimmt und da noch ein paar Zeichen dazu malt oder sowas, dann finde ich das schlecht. Ich glaube, wir sollten mindestens einen einheitlichen Auftritt haben, der nicht willkürlich verändert werden kann. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema Branding beschäftigen, wo wir jetzt Regeln festlegen müssen, was ist cool, was ist nicht cool. Ich glaube, wir nehmen das Thema Branding nicht ernst genug. Wir spielen damit. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird's. Ich möchte also gerne eure Erlaubnis zu sagen, es gibt folgende Logo, es gibt folgende Farbcodes, es gibt folgende Gestaltungsmöglichkeiten. Das kann man alles ganz genau definieren. Damit könnt ihr arbeiten, wie ihr wollt. Aber das wird erstmal nicht verändert.
Kannst du noch irgendeine Begründung abgeben? Bis jetzt hast du nur gesagt, du findest es blöd und sagst, wie du es gerne hättest. Damit hast du 2/3 der Informationen für mich übermittelt. Warum?
Warum? Unser Branding ist etwas, was in den Köpfen von Leuten bleibt. Das möchte ich gerne so ein bisschen in der Kontrolle halten. Da möchte ich nicht, dass es willkürlich ist. Und ich bin mir nicht sicher, dass das Thema Branding überhaupt irgendwie ein Thema ist, was in den Köpfen der Menschen ist. Weißt du, meine Begründung ist, das wird noch nicht ernst genommen. Sondern es ist mehr so ein Spielzeug. Und wenn ich mir sicher wäre, dass es in allen Köpfen einigermaßen ernst genommen wird, dann wäre es wieder kein Thema. Aber im Moment ist es einfach nur eine Vorlage von Clementine, die man so bearbeiten kann, wie man es gerne möchte. Und dazu kommt, dass ich glaube, dass irgendwie so ein Wiedererkennungswert für eine deutschlandweit agierende Firma, dass die in Ordnung ist. Oder dass sie vielleicht sogar irgendwie wichtig ist. Das heißt, das nächste Mal, dass jemand unser Logo so verwendet, wie es mir nicht unbedingt gefallen hätte, könnte ich sagen, hat mit mir gar nichts zu tun. Meine Begründung dafür, dass ich das jetzt sofort ins Team nehme, statt erst in 3 Jahren, ist, dass es in 3 Jahren zu spät sein wird. Wir müssen uns um solche Themen jetzt schon irgendwie kümmern. Wir müssen uns mindestens darüber unterhalten.
Also, ich finde es jetzt nicht absolut richtig krass akut, aber ich bin ja auch nicht auf Social Media. Ich weiß jetzt nicht, also wir haben ja ein paar Social Media Leute jetzt am Start, die ja viel mit Special Sitter machen wollen, um auch genau Leute zu akquirieren. Ich habe mir das alles noch nicht angeguckt. Aus der Vergangenheit, aus meiner Branche, war das halt total normal, ne? Wenn man irgendwie, keine Ahnung, Branding gemacht hat, dass man immer so eine Guideline mitbaut, um einfach Leuten mitzuteilen, okay, wenn du das Logo nutzt, dann hellblaues Logo bitte nicht auf hellblauen Hintergrund, ne, dass man einfach so Do's and Don'ts festlegt, damit einfach das Logo vernünftig oder das Branding halt vernünftig zur Geltung kommt und nirgendwo untergeht und auch halt nicht verändert wird. Das heißt, Color Coding etc. Wird auch vorgegeben, welchen Hexcode man da verwendet. Und was ich ganz cool finde, aber ich glaube, das Logo gibt dem gar nicht, also das nicht wieder. Also was für mich ein Argument wäre, wäre halt, wenn das Logo barrierefrei wäre oder barrierearm, dass man das als Argument verwenden kann, dass Leute das Logo an sich nicht verändern. Aber ich glaube, das Logo selber ist es nicht. Aber das fände ich dann ganz cool. Vielleicht muss man das Logo umgestalten. Jetzt kommt Sebastian wieder. Nein, auf gar keinen Fall. Darauf wollte ich nicht hinaus.
Nee, überhaupt nicht. Kannst du barrierearm ein bisschen umbeschreiben, weil einen sehr guten Alttext haben wir bereits.
Ja, also wie gesagt, ich müsste das auch, ich weiß nicht, welche Anforderungen man hat. Ich glaube, man darf keine Verläufe haben in Logos, wenn es barrierefrei oder barrierearm sein soll. Man muss gewisse Farbtöne verwenden und auch die Schrift muss recht klar und strukturiert sein, ne? Also ohne Serifen. Ich glaube, das sind so drei Kriterien, um ein Logo zu haben, welches barrierearm ist.
Ich glaube, wir sind sehr, sehr nah dran an einem barrierearmen Logo. Und die zwei extra Schritte könnten wir noch gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen technisch, aber das ist auf jeden Fall machbar.
Ja, dann finde ich halt so eine Guideline ganz cool, weil man dann einfach damit auch sicherstellt, dass das Logo halt überall auf egal welchen Screen halt wiedererkennbar ist. Auch für Leute, die irgendwie ein eingeschränktes Sichtfeld haben beispielsweise.
Und in dem Vorschlag jetzt, was passiert, wenn Leute es dann anders benutzen?
Dann werden sie direkt gekündigt.
Also haben wir dann einen Strafenkatalog, den wir dann noch erstellen?
Ich glaube, deswegen nennt man das ja
Aufhebungsverträge dafür fertig machen. Für diesen Fall.
Ja.
Also ich glaube, deswegen nennt man das in der IT oder auch im Design Guideline. Also damit das nicht so wirkt, als würde man jetzt einen Regelkatalog aufstellen, sondern eher so ein hey, benutzt das doch hier und bedruckt damit keine Tangas, weil das sind nicht wir als Special Sitter. Also so, dass man irgendwie so eine Richtung
vorgeht. Können Sie Tangas bedrucken?
Fände ich das schon ein bisschen skurril, ja.
Ja, ich will es schon wissen. Also ist es jetzt ein, guck mal, das ist ein Tipp, wie man die Sachen gut erkennt und gut benutzen kann? Oder ist das ein, nee, Moment mal, wir schützen hier unser Logo. Und du darfst es zwar benutzen, aber nur unter folgenden Voraussetzungen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen.
Genau, das würde das Erste reichen, eigentlich, oder? Also, so habe ich dich jetzt auch verstanden, Sebastian.
Nee, ich bin mehr auf der Suche nach dem Zweiten. Das Erste wäre schon mal ein sehr guter Schritt. Nämlich, man würde allen Kollegen und Kolleginnen sagen, auf folgende Art ist es absolut unproblematisch, das Logo zu verwenden. Und dann würde man eben noch in den zweiten Schritt gehen und würde sagen, auf folgende Art ist es problematisch, das Logo zu verwenden. Und was sind dann die Strafen, die kommen, Friedrich? Die Frage kann man natürlich in absolut allem fragen, bei dem, was wir irgendwie so versuchen, zusammen zu entscheiden. Die Strafe wäre, dass dann zum Beispiel nicht erstattet wird, wenn es drucken lässt oder dass man dann mal anruft und sagt, hey, warum hast du Quatsch mit dem Logo gemacht, was auch immer. Es gibt da keine echten Strafen. Das ist natürlich nicht ein Grund, jemanden rauszuschmeißen und wir werden auch nicht irgendwie vor irgendwelche EU-Gerichte ziehen und sagen, du hast unser Logo verschandelt. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass unser Branding eine Bedeutung hat. Und dass unser Branding einen Einfluss hat auf die Zukunft unserer Firma. Und das möchte ich gerne klar machen. Das heißt, das nächste Mal, dass eine Person sagt, hey, kann ich 27 Patriot-Raketen mit unserem Logo bedrucken lassen, kann ich sagen, jo, kannst du. Aber denk nochmal ganz kurz darüber nach, ob das wirklich da ist, wo du das Logo haben möchtest. Und muss es rosa sein.
Und du kriegst die Patriot-Raketen nicht erstattet.
Ich weiß auch nicht,
okay, es hört sich dann... Das hört sich auf jeden Fall nach einer Rakete an. Patriot. Das hört sich doch wieder wie das Erste an, ein bisschen. Aber dann, also, ich habe eine Meinung dazu. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt aus mit Community als Strategie. Da ist es sehr wichtig, dass Leute die Assets sozusagen der Sache nutzen. Also das Logo und ähnliche Sachen tatsächlich auch verwendet werden. Und es ist auch wichtig, dass die verändert werden können. Also wenn es darum geht, die Farbe beizubehalten und so. Und das ein Zwang oder ein Wunsch, reicht ja auch schon. Wunsch von uns wäre, bitte nur in diesem Farbton, wäre das hinderlich für zum Beispiel künstlerische Motivationen, das Logo zu verwenden. Es muss Leute geben, die das verändern. Ne? Leute müssen es verändern dürfen. Und wenn wir Guidelines haben, wie es am besten sichtbar ist oder am barrierearmsten, ne, und wir haben direkte Begründungen dahinter, alles gut, dann bin ich dabei. Aber wenn unsere Strategie Community ist, darf es nicht heißen, das Logo, so wie Coca-Cola es machen würde, das Logo bitte nur in dieser Farbe und sonst nicht. Das darf es dann nicht heißen. Ein Teil von Community hatte ich ja auch beschrieben als Leute kriegen Lust, ihre eigenen Projekte zu machen und dann müssen sie auch unsere Assets verwenden dürfen und die so verändern, dass sie zu ihrem Projekt anpassen und so weiter. Also in dem Zuge, dass wir Guidelines rausbringen, das wäre ja die Mischform und ich habe eigentlich euch beide ja ziemlich ähnliche Sachen gesagt. Also es war eine Mischung aus 1 und 2. Ich bin dabei, dass wir Guidelines rausbringen. In dem Zuge würde ich die Leute dann nochmal zusätzlich motivieren, bitte benutzt unser Logo. Das wäre mein Wunsch, sogar da noch ein bisschen zu pushen. Und dann, wenn wir Farben, Formen oder was auch immer sagen, dann bitte nur für, das wäre unser Standardlogo. Wenn du willst, dass es super zu sehen ist und wiedererkannt wird, benutze es so. Aber du kannst damit trotzdem machen, was du willst.
Okay, damit würde ich mich zufrieden geben, wenn es noch eine kleine Extra-Regel gibt, nämlich unser Branding zu benutzen und einfach nur irgendwie zufällig eine andere, einfache, pastellflächendeckende Farbe zu benutzen, ist, möchte ich gerne verbieten. Also einfach nur unser Logo in Orange irgendwo drauf zu sprühen oder zu drucken oder was auch immer, finde ich absolut nicht zuträglich. Finde ich nachträglich. Das möchte ich gerne einfach gar nicht haben. Sei so kreativ, wie du möchtest, aber das einfach in Orange zu drucken, ist nicht kreativ.
Wenn du ein Shirt in der gleichen blauen Farbe hast,
dann musst du dir das mal drauf denken. Das ist sozusagen das, was ich hier gerne abgestempelt haben möchte von euch.
Für mich ist, wirkt das alles, also weil ich absolut keine Meinung dazu habe, also es könnte mir nicht egaler sein, ist es halt so, dass das für mich sehr wie ein Gefühl klingt. Und ich bin dadurch, dass es mir egal ist, bin ich bei allem dabei, was mir quasi zeigt, auf Zahlenbasis zum Beispiel, warum es gut ist, es nicht zu tun oder warum es schlecht ist, es zu tun. Also was das Gleiche ist, was ich gerade gesagt habe. Naja, genau, also quasi, wenn so und so viele Logos verändert werden, da ist das fürs Branding. Also was ist die Konsequenz, außer dass du es jetzt doof findest, was ich jetzt gar nicht hin ab, also gar nicht abmindern will, wenn du das doof findest, dann ist das für dich ein wichtiges Thema, aber wenn es nur dein Gefühl ist, weiß ich nicht, ob es diese Regel dann braucht.
Wie wäre es, wenn du eine Guideline schreibst in Stichpunkten und wir die dann nochmal hier und da ein bisschen anpassen, dem Deutschland-Team zeigen und verabschieden. Also wir sind ja für Guidelines. Jetzt reden wir über Stichpunkte, die wir noch nicht fertig haben. Deswegen, wenn es dir wichtig ist, würde ich mir wünschen, dass du uns ein Beispiel zeigst, eine Guideline.
Für mich ist, glaube ich, ja die Diskussion mit den Betreffenden, also die aktuell zum Beispiel das Logo in der Form nutzen und vielleicht auch abändern. Vielleicht ist die interessanter. Weil mit mir ist es wirklich nicht interessant, darüber zu sprechen. Ich habe nichts dazu zu sagen, außer es ist mir egal. Aktuell.
Okay. Mir ist es überhaupt nicht egal und da prallen wir so ein bisschen aufeinander.
Wir gehen aneinander vorbei, also ich auf jeden Fall.
So, what happens when an unmovable force hits an uninterested object, keine Ahnung. Jedenfalls, wir laufen komplett aneinander vorbei, weil es dir völlig egal ist und mir ist es völlig wichtig. Wer weiß. Ich finde das fair, auch wenn es gerade ein bisschen Arbeit auf meine Schulter liegt. Ich finde es fair, das, was Friedrich sagt, nämlich, naja, leg was vor und dann können wir darüber diskutieren. Ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise. Ich habe natürlich dieses Thema auf unseren Plan geschrieben aus gegebenem Anlass und ich werde diesen gegebenen Anlass sozusagen mit einfließen lassen in meine kleine Vorlage. Ich werde mich jetzt einfach genau heute damit beschäftigen, wie man Grafiken macht, die man als Vorlage verwenden kann. Und dann geben wir das frei.
Mache ich mir jetzt noch ganz schnell ein Logo mit der Deutschlandflagge als Farben. Das wird dir richtig gut gefallen. Das würde ich dann auf die Website machen, solange bis deine Guidelines fertig sind.
Passt rein, dann kann ich endlich deine Einteile einklagen. Wieso mein Ziel seit 10 Jahren?
Also wir sind jetzt, also laut Termin ist Love Train jetzt vorbei. Ich bräuchte aber noch 7 bis 10 Minuten ohne Aufnahme, aber mit euch.
Dann sagen wir Tschüss.
Jetzt wird's geheim, Leute, was ihr nicht hört. Tschüss.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train. Der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.